Hallo und herzlich willkommen zu der 5. Folge unseres Podcasts Gesundheitszone von den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Heute zu Gast ist die Kinder- und Jugendpsychiaterin Annike Bauer. Wir sprechen über verschiedene Krankheitsbilder der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ihre Arbeit in Klinik und Praxis. Kommen zur 5. Folge von unserem Podcast Gesundheitszone. Heute haben wir hier einen Gast mal wieder. Das ist Doktor, weiß ich gar nicht. Annike Bauer, aber ist ja auch egal. Kinder- und Jugendpsychiaterin, die kennen wir von früheren Jahren schon aus der Klinik. Da hat sie bei uns in Rendsburg in der Kinderklinik gearbeitet. Und mittlerweile war sie in der Klinik tätig, dann in der Praxis angestellt und ist jetzt seit ganz kurzem selbstständig. Genau, Annike, erzähl einfach mal, was du so machst, wer du so bist und wie das alles angefangen hat bei dir mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ich habe 2009 habe ich approbiert und bin irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Ich kriegte einfach das Stellenangebot und habe mir gesagt, ja, das mache ich. Und bin dann da hängen geblieben und habe dann 2016 meinen Facharzt gemacht und habe seitdem an unterschiedlichen Standpunkten gearbeitet. Ich war in Schleswig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, im ZIP in Kiel an der Uni in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und war in einer großen sozialpsychiatrischen Praxis in Kiel angestellt und habe ganz spontan einen halben Kassensitz übernommen, über Weihnachten sozusagen.
Ja, dann erstmal auch von mir herzlich willkommen. Wir kennen uns ja aus der Klinik und das ist ja total spannend. Das heißt, du bist auch ganz neu selbstständig. Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, wie das denn, ich sag mal im Gegensatz zu uns Kinderärzten abläuft, ob das genauso ist oder was da vielleicht anders ist tatsächlich.
Was da anders ist, weiß ich natürlich nicht, weil ich noch keine kinderärztlichen Kassensitz übernommen habe. Ich glaube, grundsätzlich ist es wahrscheinlich genauso, wie das bei euch gewesen ist, dass ich dann einen Antrag auf Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt habe. Der Sitz war ausgeschrieben, schon ein bisschen länger. Und der wäre wahrscheinlich, auch wenn ich mich nicht weiter beworben hätte, wäre der vielleicht einfach ausgelaufen, weil meine Vorgängerin die Praxis abgegeben hat und auch abgeben wollte. Und ich bin irgendwie wirklich nur ganz zufällig darauf gekommen, dass es diesen halben Kassensitz gibt. Ich habe mich noch gar nicht darum aktiv gekümmert.
Was heißt ausgelaufen, dass er denn einfach nicht besetzt worden wird?
Es gab keinen Nachfolger und so ist es ja in allen anderen Praxen im Moment auch so. Ne? Das ist ja bei Kinderärzten genau das Gleiche, vor allem bei den Allgemeinmedizinern.
Ja. Genau. Ja.
Und die laufen dann einfach aus, werden einfach nicht neu besetzt.
Ja,
das soll man machen. Und ich glaube, meine Vorgängerin war dann ganz froh, dass wir uns dann doch noch irgendwie kennengelernt hatten. Und jetzt habe ich den seit 1.3.
Und wie viele Patienten hast du dann so quasi, ich sage jetzt mal in der Woche, die du so behandeln kannst? Und ist es ein halber Sitz, glaube ich, ne? Habe ich richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich habe einen halben Kassensitz übernommen und habe da aus der Vorgabe muss ich 10 Stunden Sprechstundenzeit anbieten in der Woche und 2,5 Stunden offene Sprechstunde, um meinen Versorgungsauftrag zu erfüllen. So heißt es, glaube ich. Bei euch wahrscheinlich auch. Ihr habt ja auch Vorgaben dann wahrscheinlich.
Und hast du so spezielle Krankheitsbilder oder so ein spezielles Alter, sage ich mal, oder also Kinder in einem bestimmten Alter, die du versorgst? Oder nimmst du per se erstmal so, alles an? Ist es ganz unterschiedlich?
Also grundsätzlich bin ich Kinder- und Jugendpsychiaterin und ich behandle Kinder und Jugendliche. Also bis 18 und man kann dann in Ausnahmefällen kann man auch bis 21 noch behandeln. Ich glaube, das könnt ihr als Kinderärzte auch mit Antrag. Wir können das so machen. Das ist ja auch oft sinnvoll, dass diese Adoleszenten, wenn die noch zur Schule gehen, noch zu Hause wohnen und sowas, haben die ja noch so jugendliche Themen und noch gar keine erwachsenen Themen. Also deswegen finde ich das oft sinnvoll. Viele gebe ich einfach dann ab mit 18. Es gibt ja, weil ich mir immer denke, es kommen so viele Kinder nach, die behandelt werden müssen. Und die 18-Jährigen kann man ja gut dann in erwachsene Psychiater dann weiter übergeben. Davon gibt es ja mehr als Kinder- und Jugendpsychiater. Deswegen gebe ich die mal gerne ab. Aber ich habe schon einige immer mal, die ich so 19, 20 immer auch noch mal habe, wo das eben sinnvoll ist. Das ist aber nicht die Regel.
Okay. Bei mir. Und wie müssen wir uns das denn vorstellen bei dir in der Praxis? Also bist du ganz alleine? Hast du jemanden angestellt? Wie funktioniert das bei dir mit der Terminvergabe? Wie ist es denn vielleicht interessant auch für einige Zuhörer? Haben wir auch oft bei uns über die Wirtschaftlichkeit gesprochen. Was kannst du da abrechnen? Ja, wahrscheinlich kannst du dir noch gar nicht sagen, ob sich das lohnt oder nicht nach so kurzer Zeit. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen.
Viele Patienten, die dann zu mir kommen, das erste Mal, die mit mir vielleicht auch zur anderen Praxis gewechselt sind, die sind immer erstmal überrascht, weil ich sie müssen klingeln bei der Praxis und ich mache ihnen dann direkt die Tür auf.
Ja, sympathisch.
Und grüße sie und sage dann, sie müssen vielleicht noch einmal 5 Minuten warten, ich bin noch nicht ganz fertig, oder sie gehen direkt durch ins Sprechstundenzimmer. Das heißt, ich versuche schon dann immer so zu terminieren, dass es genau passt, dass der eine Patient, dass ich immer so 10 Minuten Wechselzeit habe sozusagen. Da kann ich immer noch mal schnell eine Dokumentation machen oder was dann eben noch mal eben so anliegt und dann kommen die. Ich habe gar keine Mitarbeitenden und das war auch und das muss ich auch nicht haben, weil ich habe ja mindestens eher so 20, 30 Minuten, das sind so die kürzesten Termine, die ich habe. Und die langen sind dann immer so 50, so Erstvorstellungen, die sind dann manchmal tatsächlich 90 Minuten, dann, weil dann oft die ganze Familie da sitzt und da kann ich einfach alle Informationen zusammensammeln, die ich so kriege. Und das ist tatsächlich auch bis 90 Minuten, also kann ich das abrechnen. Alles, was dann länger ist, das geht nicht mehr. Das ist aber auch echt viel Zeit, das brauche ich auch nicht immer.
Und diese 90 Minuten, das kann man vielleicht nicht ganz pauschal sagen, aber im besten Fall, was bekommt man dann für diese 90 Minuten, wenn man da jetzt eine Familie hat zum Erstgespräch und wirklich diese 1,5 Stunden braucht?
Ja, es sind irgendwie nach EBM, wir können im 10-Minuten-Takt abrechnen, eben bis zu 9 Mal am Tag pro Patient. Und dann gibt es eine Gesprächsziffer, die ja jetzt entbudgetiert ist und das liegt so bei 18 Euro ungefähr. Und es gibt auch noch so eine Gesprächsziffer, die eben auch entbudgetiert ist, dass wir die Eltern sehen ohne das Kind. Das kann man auch machen. Die ist aber schlechter vergütet. Das sind irgendwie bei 14 Euro vielleicht. Da kann man mal überlegen, was, wenn da so ein wirklich hochakute Eltern, oft sind es ja eher die Eltern, die Kinder bringen. Die Kinder haben oft selber gar nicht so einen Leidensdruck oder wollen auch gar nicht, aber die Eltern haben einen hohen Leidensdruck und den muss man sich doch schon, da braucht man echt ein bisschen Zeit, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und wenn man das dann hochrechnet, irgendwie 14 mal 6.
Ja, okay. Ja.
Wenn ich dann selber, ich muss ja jetzt privat versichert sein, krankenversichert, bin ich dann manchmal so die Rechnung sehe, die
du bekommst,
die ich bekomme. Ja. Ich denke, oh, ich war nur 10 Minuten drin beim Arzt.
Ja.
Verrückt.
Und wenn du diese 14 mal 6 voll hast und die Eltern dann aber, weiß ich nicht, am nächsten Tag oder so wieder akuten Gesprächsbedarf haben, erstens, kannst du die auch immer mal so reinschieben oder gibt's da auch oft mal so das Gefühl, oh Mann, Mensch, eigentlich müsste ich die nochmal sehen, aber das schaffe ich jetzt gar nicht? Und zweitens, kannst du das dann auch nochmal abrechnen oder ist es so wie bei uns, die können immer wieder kommen und ja, wir können dann ja irgendwie eigentlich, nachdem sie einmal da waren, immer nur so ein bisschen was abrechnen, aber nicht wirklich viel?
Das liegt ja in der Behandlung an sich. Ich musste ja oft öfter sehen. Also wenn Patienten wirklich irgendwie auch letztendlich Psychotherapie machen oder sowas und wir auch wirklich was verändern wollen, dann und die viel brauchen, dann ist es schon sinnvoll, die einmal in der Woche zu sehen. Bei manchen Patienten mache ich das auch, die muss ich dann, wenn die sehr akut sind, um stationären Aufenthalt zum Beispiel zu verhindern, der ja viel, viel teurer ist. Das kann ich dann schon abrechnen auch. Das ist, ich glaube, relativ gut nach oben gedeckelt, aber ich habe ja noch keine einzige Quartalsabrechnung bekommen. Ich arbeite jetzt erstmal so und warte mal, wie das so im halben Jahr ist. Bin ich.
Ja gut, aber das ist ja gegenüber uns Kinderärzten schon mal gut, dass das bezahlt wird, weil wie Katrin schon sagte, wir kriegen ja nur den ersten, höchstens den zweiten Patientenkontakt bezahlt und danach nicht mehr. Aber ja, das ist ja wirklich positiv tatsächlich.
Ja, weil also ich gehöre ja, ich bin keine, ich gehöre ja zur sprechenden Medizin. Und das ist eben so, ich habe Ja, schon mal, ich weiß, dass in allen anderen, da wird in allen anderen Fachrichtungen, da wird die Zeit so optimiert, dass es immer nur verkürzt ist. Wie können wir uns noch optimieren? Und die Patientenkontakte werden immer kürzer. Soweit ich weiß, ist es in Skandinavien, gibt es keine Arztkontakte, Arzt-Patientenkontakte unter 20 Minuten, weil es laut Studien, also scheinbar evident ist, dass unter 20 Minuten ein Arzt-Patientenkontakt überhaupt gar nichts bringt. Mhm. Also das ist keine...
Nicht sinnvoll ist dann, ja.
Nicht sinnvoll ist, weil der Patient gar nichts
versteht in dem Moment.
Und ich vor allen Dingen gar keine Take-Home-Message mit nach Hause nehmen kann. Das wäre ja wichtig, finde ich, in unseren beiden Fachrichtungen, wenn man Eltern mal hat.
Da habe ich auch letztens was gelesen in der BVKJ-Zeitschrift, vorne da in der Einleitung. Da ging es auch darum, dass die in der Schweiz mindestens 15 Minuten pro Patient haben und wir super, super wenig schon. Ne? Also auch wenn wir uns auf 7 Minuten beschränken. Also genau, wir sind da schon super eng getaktet.
Die Gesprächsziffer sind bei uns ja nur 10 Minuten.
Ja, ne? Genau.
Also du musst ja mindestens 10 Minuten dann sprechen, dann kannst du es ja auch abrechnen. Ja. Das ist schon manchmal...
Du kannst ja auch mehr sprechen.
Kannst du machen, klar, auf jeden Fall. Aber also bei uns zum Beispiel, jetzt steht ja wieder die nächste Abrechnung an, wir dürfen nur die Hälfte der Patientenkontakte, dürfen wir als G abrechnen, als Gespräch. So, mehr nicht. Also wenn ich dann mit den Patienten mehr gesprochen habe, dann kann ich immer nur gucken, nehme ich die Sozialpädiatrie-Ziffer bei Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ja. Aber unendlich viele Gespräche kann man halt auch nicht abrechnen tatsächlich.
Und es sprengt an nicht allen Tagen, aber an vielen Tagen auch total den Rahmen. Also weil wir dann überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Das kommt auch noch dazu, dass man sich das leider nicht so einteilen kann. So nach dem Motto, heute machen wir mal ein schön langes Gespräch, sondern das passt meistens dann gerade nicht. Also wir haben halt diese Zeit nicht irgendwie. Ja. Ne? Und hast du eine Warteliste oder nimmst du gerade schon gar keine Patienten mehr an? Das wäre auch nochmal interessant, weil wenn wir jetzt versuchen, ein Kind irgendwie unterzubringen, ambulant beim Kinder- und Jugendpsychiater, ist es halt super, super schwierig. Also man wünschte sich ja, man kann sagen, Mensch, guck mal, vielleicht passt der zu dir oder willst du lieber eine Frau oder einen Mann? Das ist schon gar nicht möglich, weil es gibt im Zweifel im halben Jahr einen Termin und einem wird immer geraten, sage ich jetzt mal, bei Essstörungen oder auch bei Angststörungen mit sozialer Komponente, dass die gar nicht mehr zur Schule gehen, Schulabsentismus, möglichst schnell, akut in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Aber ist egal, was wir da auf die Überweisung schreiben oder ich verstehe das schon, was wir machen, die kriegen halt keinen Termin. Also und das ist ja für uns dann auch so frustran, weil dann kommt sie natürlich wieder, dann überlegt man wieder, was kann man machen, ne?
Ja, also ich gehe da wahrscheinlich noch ziemlich blauäugig an die Sache. Ich denke mir, cool, endlich kann ich selber entscheiden, wie ich arbeiten kann und sowas und denke mir das alles ganz toll aus. Ich habe, wie gesagt, noch keine einzige Abrechnung bekommen. Es ist so, dass ich im Moment, ich bin jetzt ja im 4. Monat praktisch in der Selbstständigkeit. Das ist jetzt das erste Mal so, dass ich das Gefühl habe oder dass ich den Eindruck habe, alles klar, die Fixkosten, die ich so habe, kriege ich auch, kriege ich bezahlt, dass ich so monatlich mit diesem Abschlag, den ich bekomme, meine Fixkosten bezahle. Davon habe ich ja noch nicht gelebt. Also davon ist meine private Miete noch nicht bezahlt und das alles, ne? Und Essen und was eben sonst noch so anliegt. Ich weiß halt noch nicht so ganz genau, wie das läuft. Ich gehe natürlich daran, dass ich denke, ich habe eine Telefonsprechzeit, wo die mich erreichen können, weil ich ja alles selber mache. Ich habe ja keine Anmeldung. Das heißt, die ist auch auf dem Anrufbeantworter hinterlegt und die Patienten können dann anrufen. Und ich kann ja auch sonst zwischendurch nicht ans Telefon gehen. Aber die meisten rufen dann tatsächlich an. Die hören sich das einmal an auf dem Anrufbeantworter und dann rufen sie in der Zeit an. Und alle, die da anrufen, die ich in der Anrufliste habe, die rufe ich auch zurück. Also das ist mir wichtig. Ich weiß, dass das viele gar nicht mehr schaffen von den Kollegen, auch noch zurückzurufen, weil einfach der Andrang so hoch ist, dass die das auch gar nicht leisten können. Das versuche ich im Moment schon noch. Aber es ist natürlich so, und dann rufe ich immer an und dann kriege ich natürlich schon immer ganz viel Leidensdruck erzählt. Und das ist ja aber alles, ich kriege diese ganzen Telefonate, das ist alles nicht bezahlt. Das ist alles, das geht in dieser 20-Euro-Pauschale auf, die ich dann vielleicht bekomme, wenn die dann zu mir kommen. Oft sind die auch gar nicht richtig, dann sage ich denen am Telefon schon mal, wo sie sich besser hinwenden können oder sowas. Ich versuche die immer kurzfristig in diese offene Sprechstunde einmal für so einen Orientierungstermin einzutakten, um zu sagen, die sind ja oft auch gar nicht richtig bei mir dann.
Okay.
Ja, aber dann kann ich die weiterschicken oder denen zumindest mal sagen, was sie schon mal machen können.
Ja.
Und die passen könnten, die können dann weitergehen oder die zumindest haben die einen Plan.
Ja.
So, das ist das so sehe ich diese Orientierungstermine. Ich bin jetzt ganz neu und ich habe nicht mal eine Internetseite. Die habe ich bewusst auch tatsächlich, also ich habe eine, aber die ist noch nicht online, weil ich gar nicht weiß, weil ich ein bisschen Sorge habe vor diesem ganzen Andrang, der kommt, weil ich glaube, das kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht leisten.
Und wie ist es denn perspektivisch für dich? Wäre es denn möglich, dass du dann irgendwann mal jemanden anstellst für Telefonate oder auch jemanden, der mit dir arbeitet? Also machen das andere Kollegen oder lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Weißt du das?
Also ich bin ja so eine Klassiker. Kinder- und Jugendpsychiaterin, Klassikerpraxis. Das heißt, ich bin so ein Ein-Mann-Betrieb. Und das haben die Klassiker. Die haben vielleicht nochmal jemanden mit angestellt, der so ein bisschen so Schreibkram macht oder sowas, vielleicht mal Abrechnung mitmacht oder so. Im Moment bin ich eigentlich mega froh, dass ich keine Verantwortung habe für Mitarbeitende, weil es einfach so schwierig ist. Also, ich will im Moment gar nicht das verhandeln und möglichst lukrativ sein, damit die überhaupt bleiben bei mir, weil die Fluktuation ist ja einfach irrsinnig hoch. Glaube ich, MFAs, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal.
Ja, stimmt, ist auch so.
Eine gesehen habe, außer bei.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, also ein großes Problem, auch bei uns in Kiel. Bei uns geht es in der Praxis, da bin ich ganz froh. Aber ich kenne jetzt auch Kollegen teilweise, die haben dann jetzt Abiturienten eingestellt, die dann jetzt fertig sind und da arbeiten, weil die sonst überhaupt niemanden mehr haben.
Haben wir auch, wir haben auch studentische Hilfskräfte, viele, die mitmachen dann und mitarbeiten.
Die und beste Qualifikation ist ja manchmal schon irgendwie Hotel und Gastro irgendwie, wenn die das im Background haben. Ja.
Und wenn die Lust haben und
genau
mitmachen.
Und so ein, muss ich mal so sagen, so ein Kinder- und Jugendpsychiatrischer Tresen ist ja auch nochmal was Besonderes, ja, glaube ich. Ja. Das kann auch nicht jeder.
Nee.
Glaube ich, da braucht man echt eine ganz schöne Widerstandskraft irgendwie, das abzufangen.
Und sag mal, wie ist es denn auch jetzt nochmal, um auf die vielleicht Krankheitsbilder zu kommen, was würdest du denn sagen, was sind so die häufigsten Sachen, die du siehst, was hat sich vielleicht auch im Zuge, würdest du sagen, weil das ist bei uns ja auch mal ein großes Thema, mit Corona verändert, also es ist ja mal dieses große Thema, Corona hat den Kindern so nicht gut getan. Ich finde schon, dass ich in der Praxis sehe, dass wir viel mehr Depressionen bei den Jugendlichen sehen. Wie empfindest du das?
Ja, das ist ja evident auch. Also das ist ja aus der COPSI-Studie auch ganz klar abgelesen und abzulesen. Also und da kann man ja auch sehen, man sieht ja mittlerweile, dass es schon auch rückläufig ist, aber es ist immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Also Angsterkrankungen, Depressionen, also und betroffen sind natürlich diese 13- bis 17-jährigen Mädchen. Also vorrangig. Das vielleicht zeigt sich das bei den Jungs erstmal noch ein bisschen später. Das kann sein. Die konnten ja immerhin, die haben andere Notwendigkeit oder andere Ansprüche an ihre Sozialkontakte. Denen hat das ausgereicht. Für die war es vielleicht gar nicht so schlecht. So, die haben dann gezockt irgendwie mit ihren Freunden von zu Hause und waren in Kommunikation. Ne? Die waren ja mit ihren Freunden immer zusammen und haben nichts anderes gemacht, was sie vielleicht sonst auch in ihrer Freizeit so tun.
Das stimmt.
Ja, das ist einfach anders. Sie sind technikaffiner und Mädchen brauchen, wenn man so ganz klischeehaft junge Mädchen sagt, es gibt auch immer was dazwischen noch, aber Mädchen brauchen schon mehr so diesen direkten Austausch. Die müssen sich treffen, die müssen schnacken irgendwie, die müssen zusammen sein und so. Und das durften die nicht. Und je nach Veranlagung und je nachdem, wie auch die Familien das abfangen konnten, haben sie es eher schlecht gemacht. Also ich hab wirklich unter Corona-Bedingungen, ich hab gearbeitet wie nie in meinem Leben. Ich habe dann noch in einer psychiatrischen Institutsambulanz an der Uni gearbeitet und das war also unvorstellbar. Ich habe meinen Schwerpunkt sind Essstörungen und vor allen Dingen Anorexia nervosa. Und das ist eigentlich eine seltene Erkrankung. Das ist zwar irgendwie die schwerste Erkrankung, die es gibt. Die seht ihr ja auch in der Kinderarztpraxis oft, aber das ist ja mehr so eine psychosomatische Erkrankung, wo wir zusammenarbeiten viel. Und eigentlich eher selten, aber die ist so sprunghaft. Und ich habe so viele so kranke Kinder gesehen, also so 20 schon und 21 wirklich mega extrem, dass ich dachte, das kann gar nicht sein, das geht gar nicht, sprengt jede Statistik, die ich vorher wusste. Ich habe vor allen Dingen fand ich das immer interessant. Ich habe vorher schon immer Vorträge auch über Anorexie gehalten und dann geht es immer um dieses Refeeding-Syndrom. Das habt ihr ja bestimmt schon mal gehört mit dem, ne? Wenn man die wieder ernährt oder sowas. Das mega selten steht immer in der Literatur.
Aber erzähl ruhig nochmal für die Leute, die das noch nie gehört haben.
Ach so, vielleicht. Wenn jemand so sehr stark abgenommen hat und in maximalem Hungerzustand ist, ist er ja in ganz, ganz langen, dollen Stoffwechsel schon, ne? Wenn die Leukozyten dann schon auch so ein bisschen nachlassen und sowas, ist das ja ein abbauender Stoffwechsel, ein kataboler Stoffwechsel. Und wenn man die dann wieder ernährt, stellt sich der Stoffwechsel um und dadurch verlieren die dann nachher, passiert viel. Also an Elektrolytverschiebung und sowas. Und das kann dann im schlimmsten Fall mal zum Herzstillstand führen. Ja. So, ne? Ja. Also man sieht das dann vor allem, dass sie zu wenig Phosphat haben. Darauf muss man achten, die muss man monitoren. Und das ist eigentlich mega selten, weil einfach die Erkrankung ja so mega selten war. Wir haben das dann, weil ich das mit einer Kollegin zusammen, die auf der Station dann behandelt hat und ich in der Ambulanz, haben wir es tatsächlich so häufig gesehen, dass ich dachte, das kann gar nicht sein. Ja. Also krass. Und seitdem ist es aber eben so, dass ich auch ganz klar aufkläre, wenn es eben darum geht, dass die eben doch stationär erstmal wieder ernährt werden müssen, weil ich habe
Respekt davor einfach jetzt.
Mittlerweile auch. Ja.
Verstehe ich. Und dazu eine Frage vielleicht, wenn man jetzt diese Kinder hat mit einer Essstörung und dann gibt es ja Kriterien, wann die auch stationär einfach erstmal aufgepäppelt werden müssen oder ernährt werden müssen. Und man bekommt dann kein Bett. Gibt es das oft? Oder wie oft rangierst du dann vielleicht auch jetzt, wo du selbstständig bist oder auch schon vorher, dass du denkst, das passt nicht mehr ambulant, aber du hast irgendwie keine Chance, die unterzukriegen. Ist das häufig oder kriegt man für die meistens doch irgendwie was?
Na, es ist viel Aufwand gewesen, ne? Ich weiß, in der PR, also wenn ich dann immer, ich habe ja in der Uni dann gearbeitet und wir mussten dann die Uni-Kinderklinik und die haben, glaube ich, schon immer gleich die Augen gerollt, wenn die gesehen, meine Nummer gesehen haben auf dem Telefon. Die sagten, oh, jetzt kommt das schon wieder, keine Betten da. Und dann sitzt du da als Arzt und telefonierst rum, wo denn ein freies Bett ist, wo du deine Patienten unterbringen kannst. Das ist, und da habe ich manchmal wirklich lange in Telefonschleifen und du kommst kriegst ja nicht sofort und dann manchmal habe dann zum Glück noch die Kontakte über Rendsburg genutzt, dass ich dann manchmal irgendwie in Rendsburg noch jemanden unterbekommen habe oder so. Das war schon echt schwierig. Jetzt aktuell, finde ich, funktioniert das ganz gut. Ich musste jetzt länger tatsächlich keinen einweisen. Ja, aber ich habe natürlich auch diese sehr schweren, die sieht man dann ja, glaube ich, als Niedergelassene weniger. Das sind dann ja mehr tatsächlich so PIA-Fälle.
Ja, also die man auch in die Uni dann schickt, die wir dann auch schicken und sagen, so, da muss jetzt heute was gemacht werden. So,
genau, ne? Aber da sind die in der PIA besser. Wenn die wirklich sehr schwer krank ist und man sagt schon stationär, dann ist es in der PIA immer besser als.
Und jetzt so ein bisschen diese Entwicklung, also Klinik, Institutsambulanz, ja auch irgendwie Klinik, dann angestellt in der Praxis, jetzt selbstständig. Genau, wenn du das so beschreiben sollst, also was hat dich dazu auch so ein bisschen gebracht, diesen Wechsel? Also ich meine, viele gehen ja aus der Klinik, weil sie einfach nicht mehr können, weil es einfach zu viel ist, weil man denkt, das läuft alles auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Man will lieber sein eigener Chef, seine eigene Entscheidung treffen. War das auch so oder ich weiß nicht, gibt's da, oder war es auch Zufall? Kann ja auch sein.
Ja, oft hat tatsächlich der Zufall bei mir im Leben irgendwie geholfen, dass ich jetzt ja auch diesen halben Kassensitz habe. An der Uni ist es so, also die Stellen nach oben werden ja immer weniger, ist ja so. Also und ich habe mir mein Leben so ursprünglich auch mal anders vorgestellt. Also ich hatte tatsächlich andere Vorstellungen. Aber irgendwann, je älter man wird oder je erfahrener man ist, desto konkretere Vorstellungen hat man ja auch, wie man gerne arbeiten möchte. Und irgendwann passt das dann halt auch nicht mehr zusammen.
Ja.
Und da muss man sich, und da musste ich mir halt immer überlegen, mache ich jetzt so weit? Also ich bekomme nicht das, was ich mir vorstelle und fühlt mich dann die Arbeit, aber die ich dann noch mache, ausreichend aus, um das weiterzumachen, weil du brauchst ja schon, also egal was, also wenn du, egal in welcher Fachrichtung, glaube ich, du arbeitest als Arzt, also brauchst du eine gewisse, musst du brennen dafür.
Ja.
Also so.
Ja. Brauchst du eine Freude, musst irgendwie auch das Gefühl haben, du machst den Job noch gut, ne?
Wenn man wird ja nicht reich. Also
nein.
Zumindest nicht, wenn man mit Kindern arbeitet.
Ja. Das gibt ja, das
vielleicht
muss ja
andere
auch,
Fachrichtungen, ja. aber...
Muss natürlich dann auch mit dem Familienleben passen.
Genau.
Ne? So habe ich die Erfahrung gemacht tatsächlich. Und dann finde ich ja schon immer noch der Vorteil der Selbstständigkeit so ist natürlich, du kannst es dir schon einteilen, ne? Und
ja.
sagen, okay, ich brauche da aber eine Woche Urlaub und muss das halt mit niemandem mehr diskutieren.
Ja.
Außer jetzt mit einem Praxispartner oder so. Also
ja.
das ist ja schon ein Vorteil.
Oder ich brauche zum Beispiel irgendwie, ich brauche dieses Headset jetzt, um besser ein Telefongespräch führen zu können. Was ich keinen Antrag machen, der muss nicht europaweit ausgeschrieben werden. Und dann werden 1000 Stück davon gekauft und ich kriege dann auch irgendwann eins ab. Also ich kaufe das einfach.
Befreiend.
Kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen? Das würde mich noch mal interessieren, weil das ja auch wahrscheinlich ähnlich ist wie bei uns Kinderärzten, wobei wir nicht so viel Zeit haben für die Patienten. Welche Rolle noch die Familie so spielt? Weil wir behandeln ja nicht nur das Kind und du auch nicht. Wie viel Aufwand das ist? Wie ist das bei dir?
Also ich finde das schon... Ich sage das immer gleich im Erstgespräch. Und das hängt natürlich vom Alter des Kindes ab. Je jünger die Kinder sind, desto größer ist die Rolle der Eltern eigentlich. Und das ist jetzt auch nichts, was ich mir aus den Fingern sauge. Das kann man in der ADHS-Leitlinie auch nachlesen, ne? Das Elterncoaching im jüngeren Alter das Wichtigste ist eigentlich. Und ich glaube, es gibt so Vorgaben, aber wie gesagt, ich hatte ja keine lange Zeit, um mich da einzuarbeiten. Ich habe so ein Learning by Doing und entweder mache ich es gerade richtig oder ich mache es nicht richtig, kriege ich auf den Deckel irgendwie von der KV vielleicht oder ich weiß es nicht oder ich verdiene nicht genug, ich weiß es nicht so genau. Aber man kann irgendwie, ich glaube so eine Regel ist irgendwie, oder man darf jedes vierte Gespräch dann irgendwie als Elterngespräch irgendwie dann
okay.
so machen. Das ist, wenn man einen Antrag auf Psychotherapie schreibt, also man muss ja vielleicht, und das wissen viele nicht, und vielleicht wäre das hier nochmal interessant zu wissen, es gibt einen Unterschied zwischen Psychiatrie und Psychotherapie.
Okay.
Ich bin ja Fachärztin und ich kann beides machen. Das sind zum Beispiel die Psychologen, die machen auch Psychotherapie. Das kann ich auch mit, aber ich bin eben auch Ärztin, ärztliche Psychotherapeutin, und ich behandle auch psychiatrisch. Und das sind dann diese ganzen akuten Sachen, wo du so ganz schnell irgendwie was machen musst, wo du Medikation geben musst, sowas irgendwie.
Und diese psychiatrischen Behandlungen, also was ist mehr? Was würdest du sagen, ist mehr? Also, oder hält sich das die Waage?
Ich versuche das ein bisschen in der Waage zu halten.
Und wo es mehr Bedarf? Kann man auch nicht sagen, wahrscheinlich, ne?
Beides
hoch.
Würde ich jetzt so sagen.
Ja.
Psychotherapie ist eben, glaube ich, auch ein hoher Bedarf, weil das hast du ja nicht, du hast nicht, du siehst sie dreimal und dann ist vorbei.
Ja.
Also, wenn man eine Anorexie, tatsächlich eine Anorexie behandelt, da sagt man 2-3 Jahre Psychotherapie.
Ja, krass.
Ja, damit, um die dann nachher vielleicht auch als weitestgehend geheilt, sagen wir es mal, dann zu entlassen. So, das ist der Schnitt. Das heißt, ich habe ja auch nicht so eine hohe Fluktuation mit so Panikstörungen oder so, so spezifischen Phobien oder sowas. Das kriegt man immer schneller mal hin. Aber oft entpuppt ist da immer noch irgendwas anderes am Ende. So.
Und bist du da reglementiert? Also, dass man sagt, nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren muss jetzt auch mal Schluss sein? Oder ist es relativ einfach irgendwie, ich weiß bei Erwachsenen, es gibt ja wahrscheinlich irgendwie so und so viele Stunden, ne? Und dann hat man auch so und so viele Probestunden und so. Das weiß ich aus dem Erwachsenenbereich so ein bisschen. Aber ist das bei Kindern?
Genau, bei Psychotherapie machst du psychotherapeutische Sprechstunde erstmal, 1-2 Mal, das kann man irgendwie auch gedeckt, das ist so an der Menge vorgegeben, die kannst du ein paar Mal machen, das sind, glaube ich, so 25 Minuten, 4 mal 25 Minuten oder irgendwie sowas, kann man auch als 50 Minuten gucken, da muss man dann die Indikation stellen für Psychotherapie.
Okay, ja.
Ja, und dann kann man, wenn man das dann gestellt hat, dann gibt's noch so, kann man noch so probatorische Sitzungen abhalten, das wären so 6, die kann man nochmal machen und dann muss man aber spätestens schon einen Antrag auf Psychotherapie gestellt haben.
Ja,
dass
ob das
du
dann bewilligt.
Psychotherapie-Ziffern abrechnen kannst, dass es dann bewilligt wird.
Ja,
okay. Und das musst du aber nicht nach einer bestimmten Zeit, nach einem Jahr wiederholen, oder?
Ja, du kriegst dann ein bestimmtes Stundenkontingent.
So.
Also du kannst für Kurzzeittherapie, das geht, glaube ich, relativ über so einen, es ist ein Verwaltungsaufwand, also es ist viel Bürokratie.
Ja.
Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gemacht, weil ich alles über meine Gesprächszimmer im Moment noch abrechne, weil ich mich da noch nicht so sehr eingearbeitet habe. Aber es gibt eben Kurzzeittherapie und Langzeittherapie. Und je nachdem, ob du ausreichst mit den Stunden, Kurzzeittherapie sind, glaube ich, 25 Stunden, da schafft man auch mal also eine Angststörung oder sowas. Das kann man bestimmt gut machen. Und dann kannst du verlängern.
Mhm.
Und Langzeittherapie, da muss man, ich finde den relativ aufwendig, diesen Antrag zu schreiben, aber ich schreibe so ungern. Arztbriefe waren schon immer meine.
Und diese Anträge, also wie lange dauert es, so einen Antrag zu schreiben? Also wenn man jetzt mal das so, genau, kriegt man auch was für den Antrag? Also wie läuft das so? Oder?
Ich glaube tatsächlich, dass es vergütet einmal, den Antrag zu stellen. Das lohnt sich, glaube ich, dann, wenn man nur eine halbe Stunde braucht dafür.
Okay.
Ich glaube, ich brauche Tage für sowas.
Und gibt es auch oft den Fall, dass, also erinnere ich zum Beispiel bei uns in der Praxis, wenn man jetzt ein Mädchen hat, meinetwegen mit einer Essstörung, so ganz klassisch, und dann gibt man denen zu verstehen, das geht einfach so nicht mehr, sie braucht eine Therapie, eine Psychotherapie, ob nun ambulant oder stationär, ist man sich vielleicht noch gar nicht so ganz sicher, aber die wollen nicht und die Eltern sehen es auch nicht. Das finde ich manchmal schon ein großes Problem. Man will ja das Vertrauen zu denen auch nicht irgendwie komplett zerstören. Also mache ich jetzt was gegen deren Willen, melde ich die irgendwie beim Jugendamt, wie auch immer, aber ich sehe halt so, okay, so geht das nicht weiter. Aber ich laufe da halt Türen, also geschlossene Türen ein, weil weder das Kind noch die Eltern mitgehen. Was mache ich dann?
Das habe ich gelernt von meinem alten Chef in der Kinderklinik, war ich mega beeindruckt davon. Da hatten wir so einen Fall, so ein wirklich dünnes Mädchen, also wirklich dünn, die musste erstmal wieder auf, die war am Tropf und sowas, dass sie erstmal wieder ernährt wurde, irgendwie so stationär. Und da ging es tatsächlich darum, dass die eben auch, Einsichtsfähigkeit gehört dabei, Anorexia nervosa mit dazu, das ist ein Kriterium dazu, dass die Kinder nicht einfluss, gut, muss halt die Eltern ins Boot holen. Und ich spreche da eben immer, die Eltern haben kein Sorgerecht, also klar haben die ein Sorgerecht, das wird auch so mal sagen, aber die haben eine Fürsorgepflicht. Die sind per Gesetz dazu verpflichtet, für Gesundheit und Sicherheit des Kindes zu sorgen. Und dann muss ich eben überlegen als Arzt, finde ich gerade, ist die Gesundheit des Kindes gefährdet und die Sicherheit des Kindes oder nicht? Das ist eine unglaublich schwere Erkrankung, die tödlichste, die wir haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Anorexia.
Wie viele sterben da? Weißt du das?
10%, sagt man so, und 30% Chronifizierung. Ja. Und das ist echt viel, ne? Also, das ist echt viel. Nicht unbedingt in diesem Hungerzustand, aber die meisten wegen dann aufgrund eines Suizides, das ist ja jetzt nicht so öffentlich, aber das ist schon die häufigste Todesursache dann. Aber es ist 10% sind echt viel. Und ich erkläre, ich rede dann immer mit den Eltern über Tod und Sterben. Und das ist krass. Also die meisten Eltern, das sage ich denen aber vorher schon, das wird für sie kein leichtes Gespräch werden. Und ich gehe davon aus, die meisten gehen wirklich heulend raus. Und die meisten müssen auch nochmal raus, einmal irgendwie Straße hoch und runter und können dann wieder reinkommen. Also es braucht halt viel Zeit dann für so ein Gespräch, oft, weil die Eltern ja dann letztlich gegen den Willen entscheiden müssen. Und du musst die Eltern so kriegen, dass so eben, dass sie zum Familiengericht gehen und eine 1631b-Unterbringung dann machen.
Also
das
quasi
ist nicht
eine
einfach.
Zwangseinweisung, ne? Also gegen den Willen des Kindes,
genau.
Ne?
Ja, genau. Und da muss man als Arzt eben immer abweisen. Also ich hab das noch nie gegen den Willen der Eltern gemacht. Vielleicht hatte ich immer so gute Eltern, dass sie einsichtsfähig waren, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, das hatte ich irgendwie in Rendsburg gelernt. Da bin ich dann morgens rein zur Chefvisite war und er hatte das so nett gesagt. Wissen Sie was, Ihre Tochter ist so krank und das dürfen Sie selber entscheiden. Wenn Sie das nicht schaffen zu entscheiden, dann machen wir das.
Ja, super.
Ich fand das, ich war völlig beeindruckt. Es war so nett und klar gesagt und ganz kurz. Ob die Eltern, entweder machen die Eltern jetzt mit oder wir machen hier Jugendamt. Aber so nett, also so wertschätzend. Also
wertschätzend.
Und war super, das habe ich mir abgeguckt. Das mache ich jetzt immer so. Ja. Funktioniert.
Genau, wenn wir jetzt hier so darüber reden, ich meine, da werden auch schon einige denken, oh mein Gott und krass und wie schlimm und das ist ja fürchterlich und ich finde, da darf man halt auch nicht vergessen, also du ja noch viel mehr als wir, du hast ja nicht jetzt jeden Tag davon ganz viele Patienten, aber wenn es sich doch mal häuft oder wenn man in so einer Ambulanz dann sitzt, wo es sich häuft, wie belastend das auch ist und da gibt es halt eigentlich auch kein Auffangsystem für den Arzt, ne? Also finde ich, ich weiß nicht, habt ihr Supervision oft gehabt zumindest oder musst du jetzt auch super, also so, dass du so ein bisschen auch da gecoacht wirst, weil es ist ja auch nicht immer einfach, solche Gespräche, ist ja anstrengend auch.
Also es gibt keine Vorgabe dafür in der Klinik oder also der Arbeitgeber, wenn man irgendwo angestellt ist, sorgt der Arbeitgeber in der Regel dafür, dass das passiert tatsächlich. Also es gibt sowohl Supervision als auch Intervision. Das ist aber natürlich immer, wir machen ja hier ja, wir gucken ja eher auf die wirtschaftliche Seite hier. Mhm. Das ist natürlich alles keine Patientenzeit. Das geht alles von deiner Arbeitszeit ab, die nicht bezahlt wird. Also das heißt, dafür musst du ja einen Supervisor anstellen, also der ja auch Geld nimmt dafür. Und du kannst in der Zeit auch keine Patienten behandeln, um Geld zu verdienen. Das ist aber natürlich ist das notwendig. Das gehört dazu. Klar, ich habe auch Supervisionsgruppen und ich habe Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann und sowas gehört dazu. Das muss sein.
Ja.
Mhm. Und eben auch diese Intervision, diese kollegiale, der Austausch ist schon ganz wichtig. Mhm. Und was mir immer gut gefällt, ist auch der Austausch, wenn ich tatsächlich so einen Fall habe, der sehr schwierig ist mit dem Kinderarzt, dem Zuständigen, weil das ja viele Sachen, weil wir am gleichen Strang ziehen und also es wichtig ist, dass wir am gleichen Strang ziehen. Das ist ja, deswegen finde ich das ganz gut. Aber die Zeit ist natürlich total knapp. Also
ja, aber das sehe ich auch so mit dem, dass man sich austauschen muss, finde ich auch wichtig. Ich würde mir tatsächlich auch bei uns wünschen, dass das nochmal ein bisschen mehr wird. Letztens sagte ich zu einer Kollegin, eigentlich könnte man gut nochmal mit den Kinder- und Jugendpsychiatern auch vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, Stammtisch muss das ja nicht gleich sein, aber irgendwie sowas haben, dass man auch weiß, wo kann man die hinschicken. Also das finde ich immer noch tatsächlich gar nicht so einfach.
Vielleicht nochmal, jetzt sind wir mal bei den schon psychisch irgendwie kranken Kindern. Hast du oder fallen dir so Tipps ein als Prävention? Also man sagt ja immer so Medien, Covid und so weiter. Und ich überlege mir schon manchmal auch in den Vorsorgen, klar, irgendwie sozial irgendwie eingebunden mit der Familie und Freunde haben und draußen treffen. Aber oder siehst du etwas als ganz gefährlich an momentan, was so besonders so Medien, ich weiß nicht, Computerzocken, sowas, Drogen, ich keine Ahnung, gibt's da irgendwie so einen Trend oder ist es eigentlich über die Jahre recht gleich geblieben so?
Also ich glaube, es ist einfach immer ein Wechsel und die haben irgendwie vor 1000 Jahren schon gesagt, oh Gott, diese Jugend, ich weiß, gibt's, ich kann mir immer den Namen nicht merken, irgendwie gibt's so irgendwie so ein Aristoteles-Spruch irgendwie.
Ich weiß auch nicht.
Kann ja so schwer zitieren immer. Deswegen bin ich auch noch nicht Doktor. Es einfach nicht schaffe, so eine Arbeit zu schreiben.
Aber tatsächlich, das hatte ich auch vorhin im Kopf zu den Medien. Ich finde, das ist ja ein super heikles Thema. Da kannst du vielleicht mal was zu sagen, weil das ist ja was, da ist ein großes Thema, auch bei den Eltern, auch schon bei den Kleinsten. Also wir haben jetzt wirklich, sind dazu übergegangen, wieder gebetsmühlenartig den Eltern zu erzählen, unter 3, bitte kein Handy, keine Medien. Wir haben so viele Sprachentwicklungsverzögerungen, weil die alle schon mit 1 Jahr mit dem Handy im Kinderwagen sitzen.
Genau, und dann kommen die mit Verdacht auf Autismus mit 5 zu uns.
Genau.
Ja, das war so. Sehr gut, Annika. Sehr guter Satz.
Ja, und dann finde ich tatsächlich aber, wir haben ja früher dann mal Oma gefragt, wie man es machen soll. Ja. Ich finde, unsere Generation kann ja niemanden fragen. Also meine Mutter kann mir nicht sagen, wie ich das mit den Medien und meinen Kindern jetzt gestalten soll. Das ist schon, finde ich, eine Besonderheit.
Ich glaube, das größte Problem, das ich sehe, sind gar nicht im Moment die Medien oder die Drogen, die sich ändern oder das Vapen im Moment, ne? Wo man sagt, der Zigarettenkonsum ist unter Corona wieder mega gestiegen. Also sowohl diese ganz normalen Zigaretten als auch eben das neue Vapen. Das ist die rauchen wieder alle. Wenn ihr mal draußen auf die Straße, das war eine Zeit, dann konnte man gar keinen mehr sehen.
Stimmt.
Das rauchen die alle wieder. Und das finde ich gar nicht mehr so schlimm. Das, was, glaube ich, ein richtig großes Problem ist und das sehe ich einfach oft bei den Eltern, ist, dass das Dorf fehlt. Sagt ja immer irgendwie, es braucht ein Dorf, ein Kind zu erziehen. Das ist also ein schönes Sprichwort. Und im Grunde genommen versuche ich das immer, wenn ein Kind zu mir kommt oder die Eltern eben mit einem hohen Leidensdruck, ein Dorf zu gestalten. Wo ist ihr Dorf? Ne? Wir müssen ihr Dorf aufbauen. Und wenn das tatsächlich nur aus Fachpersonen nochmal steht, also die sozialpädagogische Familienhilfe, der Erziehungsbeistandschaft, dann ist es die Schulbegleitung, dann ich bin dabei, die Kinderärzte sind dabei, dann gibt es vielleicht noch irgendjemanden. Es ist schwierig. Also diese Familien, die sind so vereinzelt mittlerweile nur noch und wirklich irgendwie einsam. Es gibt eben nicht mal die Oma zum Fragen oder die Tante oder was auch immer. Ich glaube, das ist das größte Problem im Moment, dass das Dorf fehlt.
Ja, aber das sehen wir ja in der Praxis auch, ne?
Ja.
Und da geht es ja nicht dann darum, um die psychiatrischen Sachen, sondern darum, Oma hat dann gezeigt, was kriegt das Kind mit 6 Monaten zu essen? Ja, was koche ich denn da oder was mache ich denn, wenn es das erste Mal Fieber hat? Das fehlt ja bei uns auch komplett.
Wadenwickel, wie macht man Wadenwickel? So kriegt man ja Fieber auch mal runter. Das kann man ja immerhin mal probieren. Funktioniert ja auch, aber es erzählt halt keiner mehr. Und das ist halt unsere Aufgabe geworden. Ich habe, also das, was ich eben sehe, ist, dass ich meine Aufgabe also diese Gesundheitskompetenz fehlt einfach, finde ich, komplett. Also ich weiß nicht, wie oft ich rede, wie wichtig Frühstück morgens ist.
Ja.
Und mir es keiner glaubt, sie kommen dann immer mit Konzentrationsstörungen in der Schule, denken, ja klar, die Nervenzellen im Gehirn, die brauchen ja auch Glucose, um arbeiten zu können. Und das ziehen die aus dem Frühstück. Das ist, ja, aber ich habe ja auch nie gefrühstückt. Also so laufen dann oft die Gespräche und das finde ich so schwierig. Und ich glaube, das war anders abgefangen damals, als man noch in so einem Großfamilienverband oder irgendwie sein Dorf hatte oder die Großfamilie.
Und
das wird auf uns, es geht auf Kosten praktisch des Gesundheitssystems, wo ich mir mal denke, also ich bin jetzt Ärztin, ich behandle Erkrankungen und kriege die von der Krankenkasse
bezahlt,
vergütet. Ja. Ich mir mal denke, eigentlich ist das gar nicht. Ich sehe das jetzt als Präventionsaufgabe, ja, um Krankheiten zu verhindern. Kann ich auch mit meinem ärztlichen Gewissen vereinbaren. Und ich habe da bestimmt ein bisschen mehr Zeit als ihr dafür.
Aber das stimmt schon. Also man therapiert Kinder, die eigentlich gar nicht krank sind, die einfach so, ja, so normales, soziales Familienleben nicht haben. Ne?
Die sind lost.
Ja, die sind lost. Und noch eine Frage. Medikamente, hattest du ja gesagt, darfst du eben auch verschreiben, weil du Kinder- und Jugendpsychiaterin bist. Was sind da so gängige Medikamente? Ja, wahrscheinlich sowas wie Medikinet, aber so bei Depressionen, weiß ich nicht, was macht man da? Fluoxetin? Oder ich weiß nicht, so viele Medikamente gibt's ja bei Kindern eigentlich gar nicht. Ne? Das würde mich
kann man
mal
an
selber interessieren. Ja.
Genau. Also Methylphenidat natürlich rauf und runter, klar. ADHS ist eine häufige Erkrankung. Häufiges ist häufig, selten ist selten. Depressionen, da kann man mit SSRI behandeln. Da gibt es zwei Medikamente, die zugelassen sich so auch verschreibe, aber immer mit so, ich finde nicht, sie sind jetzt nicht so sehr wirkungsvoll, wie sie vielleicht im Erwachsenenalter sind. Es ist das ist ja noch kein entwickeltes Gehirn, das entwickelt sich ja noch. Das ist ja noch gar nicht fertig, ist ja noch unreif. Und da ist oft so ein hoher Lerneffekt dabei. Die profitieren schon sehr viel von auch von Psychotherapie oder eine Mindset-Änderung, mache ich jetzt immer.
Ja.
Lifestyle-Änderung hilft schon was. Und also Aktivierung und Strukturierung, das ist das A und O bei einer Depression. Das ist natürlich schwer, weil man da Dinge tun muss, auf die man keine Lust hat, aber es ist effektiv und auch Schlafstörungen. Ich komme dann ganz oft, dann kommen die Jugendlichen an, dass sie was zum Schlafen brauchen. Es ist gar nicht nachgewiesen, es hilft gar nicht bei Kindern und Jugendlichen. Bei Erwachsenen kann man das mal machen, da gibt es bestimmt diese Z-Substanzen, die sind bei Kindern gar nicht zugelassen. Und im besten Falle, am allerbesten funktioniert Schlafhygiene. Dann kommen wir wieder auf Medien. Das ist dann immer so eine Sache. Aber dafür brauchst du eben Zeit. Ne? Ja. Das kann ich nicht in 10 Minuten den einmal schnell erklären.
Das finde ich auch ganz gut. Nochmal, da sieht man den Unterschied eben auch. Das wäre auch noch eine Frage gewesen. So Erwachsene und Kinder. Ich meine, Erwachsene kriegen dann eher auch mal ein Medikament und Kinder, da kann man halt noch viel mehr machen. Weil
kannst
du
auch
eben
in 5 Minuten verschreiben.
Ja, genau. Und das ist dann auch der Unterschied einfach. Ne? Und es wird aber nicht abgebildet irgendwo. Also du kriegst da jetzt nicht irgendwie, es geht ja nicht nur immer um Geld, aber du, ja, deine Leistung wird halt nicht als solche anerkannt. Und es ist halt viel anstrengender, ja, da ein Gespräch zu führen und auch gegen Widerstände zu arbeiten, als ein Rezept auszustellen. Nee, das finde ich auch.
Das ist ja das mit Hustensaft, oder nicht?
Ja.
Hustenschleimlöser, die ewige Diskussion oder Antibiotikum, den zu erklären, dass es nicht braucht und braucht einfach viel länger, als einfach das Rezept auszuschreiben. Ja.
Ja, aber das mit der Schlafhygiene sehe ich auch. Ich hatte tatsächlich letztens auch einen Vater, der dann da schon mit der MFA vorne diskutierte, seine Tochter hat eine Depression und jetzt braucht sie Schlafmedikamente. Und ich habe gleich gesagt, nee, tut mir leid, sowas schreibe ich nicht auf. Habe ich in 16 Jahren noch nicht aufgeschrieben, werde ich jetzt auch nicht tun. Wenn dann das mal notwendig ist in der Klinik oder ich weiß nicht was stationär, dann kann das der Kinder- und Jungpsychiater machen, aber das sehe ich genauso. Und
ja, wenn das tatsächlich so schwer ist, dass man die eine Schlafstörung oder eine Insomnie dann tatsächlich behandeln muss und vielleicht der Tag-Nacht-Rhythmus schon verschoben ist oder aufgehoben oder irgendwie sowas, da kann man das nicht mehr ambulant behandeln.
Nee, wollte ich sagen, dann ist stationär einfach. Ne? Und vielleicht nochmal, also wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, aber nochmal ein paar Worte zu, ich finde, dem häufigsten psychiatrischen, ich weiß gar nicht, ob es ein psychiatrisches Krankheitsbild ist, aber dem Schulabsentismus. Also genau, da vielleicht nochmal, also die Kinder, die kommen ja zu uns, weil die irgendwie eine Attestpflicht haben, weil sie eben nicht zur Schule gehen möchten und deswegen auch krank sind und Bauchschmerzen haben und Kopfschmerzen haben und was weiß ich nicht alles. Und dann stehen wir so ein bisschen da. Also wir wissen natürlich, es ist dumm, einen Attest auszustellen, weil dann verstärken wir diese ganze Misere.
Ja.
Ich mache es auch super selten. Mhm. Die sind dann auch ambulant einmal die Woche bei der Therapie, aber zur Schule gehen sie trotzdem nicht. Hast du da noch so eine Zauberwaffe oder so für uns?
Ein Antrag auf Hilfe zur Erziehung?
Ja, erzähl ruhig mal, gerne.
Das, also es ist eine... Ich rede manchmal immer so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich glaube, es ist immer nicht so unbedingt,
ja, darfst du gerne tun.
Nicht unbedingt so günstig und oft auch nicht so diplomatisch. Aber es ist sehr oft einfach ein pädagogisches Problem. Und deswegen ist es in der Regel, schafft man das nicht ohne pädagogische Zusatzhilfe. Deswegen empfehle ich, sofort immer, bevor die Schule das tut, das sage ich den Eltern dann immer, ne? Also bevor die Schule sie meldet beim Jugendamt, dann gehen sie selber dahin, stellen sie schon mal einen Antrag auf Hilfe Erziehung, zur Erziehung, dass sie Unterstützung bekommen. Ja, weil dann gibt es dann, es gibt zum Beispiel auch Schulbegleitung, dann werden die Kinder morgens abgeholt, werden zur Schule begleitet. Weil ich immer denke, also ich bin halt die Psychiaterin, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum die Kinder der Schule fernbleiben. Da muss natürlich eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik gemacht werden. Ob es eine Angststörung ist, eine Depression, ob es irgendwas anderes ist, das kann ja sein. Und dann möchte ich gerne natürlich die behandeln, aber das dauert ja immer. Das haben wir ja immer nicht innerhalb von 2 Monaten fertig, aber das Kind bleibt ja trotzdem noch fern der Schule. Hatte ich jetzt gerade. Und dann ist sie einfach wirklich körperlich krank geworden, weil es gerade rumgeht. und dann war dann das Maß voll an Fehlstunden. Irgendwie so, also gab es Ärger. Das ist halt wirklich schwierig. Aber wichtig ist tatsächlich immer da, das Jugendamt mit ins Boot zu holen.
Und auch, dass die Eltern das Jugendamt damit ins Boot holen. Ne?
Also, im besten Fall. Ich würde das immer proaktiv angehen. Es kann ja sein, dass nachher entschieden wird, sie brauchen gar nicht so viel Hilfe, sie kriegen das hin. Aber dann hat man das schon mal.
Und
es gibt ja gute Möglichkeiten auch in Kiel für Kinder, die Schwierigkeiten haben.
Ja, das finde ich auch. Also finde ich auch tatsächlich Erziehungsberatung, finde ich, da berichten die Eltern auch immer sehr positiv. Kann ich denen auch immer nur empfehlen, auch wenn sie miteinander nicht zurechtkommen, wenn die Eltern getrennt sind. Ja. Das ist ja auch echt oft ein großes Problem. Das raten wir auch ganz viel.
Ja, die sind ja oft dann systemisch schon aufgestellt, ne? Also die gucken dann systemisch und man kann auch Kinder behandeln, indem man die Eltern coacht und die Symptomatik beim Kind wird besser. Das ist ja der systemische Gedanke daran. Und das funktioniert schon, finde ich. Also grundsätzlich immer keine Atteste ausstellen, um den Leidensdruck zu erhöhen, damit die Eltern eben was tun auch und die Notwendigkeit sehen. Das oder gut. Dass zur Not die Schule eben die Meldung macht.
Das war sehr interessant.
Ja, finde ich auch. Super.
Vielen
Dank. Wir haben ganz viel gelernt.
Ja.
Genau, hast du noch Dinge, die du loswerden möchtest, Annike? Irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt noch, das ist noch ein Thema, das total wichtig ist, was du noch gerne irgendwie so mit auf den Weg geben würdest. Wenn nicht, dann laden wir dich einfach nochmal ein.
Also ich würde schon vorschlagen, dass wir so in einem halben Jahr... In einem Jahr.
Mal gucken, wie es noch aussieht.
Genau.
Alles, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ob ich das auch noch so
in der Praxis so läuft bei dir. Doch, das wäre doch nochmal spannend.
Ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie das läuft. Also ich habe ich gehe mit sehr hohen Erwartungen da rein, mit hohen Idealen und weiß gar nicht, ob ich das überhaupt aufrechterhalten kann.
Also, bestimmt. Ich fand es heute schon super, was spannend, du so an Tipps gegeben hast, die ja auch gar nicht so schwer umzusetzen sind. Ne? Also, dass man gleich mal was an die Hand kriegt und erstmal was machen kann. Das finde ich immer total wichtig. Und allein schon diese paar Sätze, die du gesagt hast, die kann ich jetzt auch Eltern mitgeben oder Kindern. Ja. Das fand ich super. Ja.
Wo ist Ihr Dorf?
Genau, wo ist Ihr Dorf, merken wir uns. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei uns mitgemacht hast.
Ja,
und
vielen Dank.
Ja, wir schauen mal, was wir so beim nächsten Podcast erzählen werden. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören und gebt uns gerne Feedback und andere Infos noch, die ihr mitteilen möchtet über gesundheitszone.info. Tschüss und bis zum nächsten Mal.